ARD. Der Tag in Berlin und Brandenburg. Reinhören und Bescheid wissen, was in der Region los ist.
Der Tag in Berlin und Brandenburg, im Studio Irina Grabowski. In den Berliner Wäldern wurden in den vergangenen Monaten mehr als 500.000 Laubbäume gepflanzt. Umweltsenatorin Manja Schreiner will aber das Programm zum Waldumbau vorerst stoppen. Denn es gilt als umstritten, ob damit dem Berliner Wald angesichts des Klimawandels richtig geholfen werden kann. RBB-Landespolitik-Reporter Jan Menzel über die Ankündigung der Senatorin mitten im Wald.
Die Schonung ist so groß wie 2 Fußballfelder, eingezäunt zum Schutz von Wild. Fast alle alten Kiefern sind weg. Einige wenige stehen noch als Sonnen- und Wetterdach für die kleinen Setzlinge. Das sind kleine Dürrestöcklein, vielleicht kniehoch, die von Forstamts-Azubi Markus Paul und seinen Mitauszubildenden eingesetzt werden.
Wir haben jetzt hier Trupps gepflanzt, so von 4x4, 5x5 Pflanzen. Und dann immer mit 1 Meter Abstand zwischen den Pflanzen. Und zwischen den Trupps eben auch noch mal ein paar Meter gelassen. Und immer Eiche und Ulme, das sind die beiden Hauptbaumarten hier auf der Fläche, die immer zusammengehalten.
2500 kleine Bäume stehen nun auf dieser Fläche der Revierförsterei Mückelheim. 540.000 sind es, die in allen Berliner Forsten in dieser Saison gesetzt wurden. Das Ganze ist Teil des seit Jahren laufenden Berliner Mischwaldprogramms. Und eigentlich galt diese Art des Waldumbaus seit Jahren als die Antwort auf den Klimawandel. Doch Umweltsenatorin Manja Schreiner, CDU, verkündet bei ihrem Termin im Wald eine Kehrtwende und eine Pause für den Waldumbau.
Wir wollen uns jetzt aufgrund der neuesten wissenschaftlichen Erkenntnisse einfach mal so eine Zeit gönnen, wo wir mal das Mischwaldprogramm einfach hinterfragen. Und es gibt ja da durchaus unterschiedliche Perspektiven drauf. Und wir wollen einfach schauen, was müssen wir in den nächsten Jahren beim Mischwaldprogramm gegebenenfalls auch anders machen, um allen Interessen und insbesondere natürlich dem Interesse Erholungswald auch gerecht werden zu können.
Unterstützung bekommt die Senatorin vom Chef der Berliner Forsten, Gunnar Heine. Er warnt vor allem vor der falschen Erwartung, dass es tatsächlich gelingen könnte, alle 30.000 Hektar Berliner Wald komplett umzubauen.
Das sollten wir ehrlicher werden und sollten sagen, ja, das ist ein Anschieben, wir müssen das tun. Wir wollen es vor allem in denen tun, wo nicht von selbst Laubholz kommt, wo wir anschieben müssen. Aber wir retten damit nicht die Welt. Wir müssen auch auf Selbstregulierungskräfte des Waldes hoffen und müssen die viel mehr begleiten als Förster.
Den Wald Wald sein lassen, die Bäume wachsen lassen, das könnte die neue Devise in den Berliner Forsten werden. Damit wird es künftig weniger großflächige Fällungen geben. Diese hatten zuletzt im Grunewald für viel Protest von Anwohnern und Spaziergängern gesorgt. Auch darauf haben die Senatoren und die Förster reagiert. Der Stopp für das Mischwaldprogramm bedeutet aber auch, dass weniger Nutzholz in den Berliner Forsten gewonnen werden kann. 40.000 Festmeter waren es zuletzt. In einem Schreiben an die Forstverwaltung hat die Umweltverwaltung diese Menge nun auf 10.000 Festmeter reduziert.
Tut sich also einiges beim Waldumbau und dem dazugehörigen Programm. Das kommt jetzt auf den Prüfstand. Und von den Laubbäumen hin zu den Hanfpflanzen. Der Konsum von Cannabis ist seit 1. April teilweise legal. Mit dem Gesetz soll ja auch die Justiz entlastet werden. Die stöhnt aber über einen erheblichen Mehraufwand durch die Legalisierung, weil viele Fälle neu überprüft werden müssen. Wie das in Berlin läuft, darüber hat sich unser Reporter Karl Winterhagen erkundigt.
Regale stehen an 3 Seiten des Raumes. Bis an die Decken gefüllt mit Akten. Und dieser Raum ist nur einer von 40 im Gebäude der Staatsanwaltschaft Berlin, Hauptabteilung Vollstreckung. 6.000 der hier gelagerten Fälle müssen die Justizbeamten wegen des neuen Cannabis-Gesetzes manuell auswerten, denn das besagt, bereits verhängte, aber noch nicht vollstreckte Strafen müssen erlassen werden, wenn die Taten nach dem neuen Gesetz nicht mehr strafbar sind. Das heißt in der Praxis,
wir haben etwa 6.000 Akten hier händisch anzusehen. Das ist eine zusätzliche Aufgabe neben den vielen anderen Aufgaben, die wir hier zurzeit wahrzunehmen haben. Und das ist eine Sache, die uns viele, viele Stunden Arbeit kostet,
sagt die Berliner Oberstaatsanwältin Martina Lamp. Noch bevor das Cannabis-Gesetz Ende März den Bundestag passierte, fand die parteilose Berliner Justizsenatorin Felor Badenberg drastische Worte der Kritik.
Diese Amnestieregel, die da vorgesehen ist, wird sicherlich dazu führen, dass die Justiz für einige Zeit, zumindest hier in Berlin, kann ich nur sagen, lahmgelegt wird.
Der Eindruck bei der Staatsanwaltschaft, ganz lahmgelegt ist die Behörde noch nicht. Nach dem Mehraufwand jetzt geht Martina Lamp davon aus, dass die Justiz durch das neue Gesetz auf längere Sicht entlastet wird. Im Moment gestaltet sich die Auswertung so schwierig, weil die Akten nicht digitalisiert sind. Außerdem sind Taten im Zusammenhang mit Cannabis nicht getrennt erfasst, sondern fallen mit anderen zusammen schlicht unter Betäubungsmitteldelikte. Dazu gibt es viele Fälle, bei denen Cannabis nur einen Teil des Strafbestands ausmacht. Also zum Beispiel jemand, der einen Raub begangen hat und dabei auch Cannabis bei sich trug. Aber nur eine geringe Anzahl Fälle kommt tatsächlich für einen Straferlass in Frage, sagt Oberstaatsanwältin Martina Lamp.
Es profitieren relativ wenige Personen von diesen 6.000, die betroffen sind. Wir schätzen, dass etwa 10-15% aller Fälle überhaupt nur für einen Erlass der Strafe oder eine Neufestsetzung der Strafe in Betracht kommen.
Seitdem feststand, dass das Gesetz zum 1. April in Kraft tritt, hat die Berliner Staatsanwaltschaft schon Akten gecheckt. Vor allem Haftstrafen wurden überprüft, erklärt die Oberstaatsanwältin.
Wir mussten dafür Sorge tragen, dass am 1. April niemand mehr inhaftiert ist, der ausschließlich wegen des Besitzes von Cannabis verurteilt worden ist. Und wir haben Fahndungen zurückgenommen, sodass auch da gewährleistet wurde, dass niemand zu Unrecht weiter inhaftiert wird. Und es sind aber nur in einstelligen Bereich Haftentlassungen tatsächlich erfolgt.
Das klingt erst einmal nicht viel. Trotzdem müssen Martina Lamp und ihre Kollegen alle 6.000 Fälle aus einem der vielen Regale ziehen und überprüfen.
Jeder Einzelfall zählt also und muss genau betrachtet werden. Wegen der Cannabis-Legalisierung, wegen dieses Gesetzes, muss die Berliner Staatsanwaltschaft noch einmal durch viele Akten blättern. Regen, Wolken, manchmal Sonne. Es ist Aprilwetter. Ferienzeit ist aber Ausflugszeit und deswegen ist unser Reporter Markus Streim trotz aller Widrigkeiten diese Woche in Berlin unterwegs und sucht die besten Aussichten. Und da hat er mal die Dachterrasse des Humboldt-Forums getestet. Doors opening.
Keine Treppen, allein der Fahrstuhl bringt die Besucher barrierefrei nach oben. Auf 30 Meter zur großen Aussichtsplattform neben der Kuppel und dem Dachrestaurant. Und hier kann man zu einer Musikinstallation, die einmal in der Stunde ertönt, in alle Himmelsrichtungen schauen. Vor allem zum gegenüberliegenden Dom, zur Museumsinsel und natürlich den vielen historischen Gebäuden. Was Berlin-Besuchern bei diesem Blick vielleicht nicht klar ist, vieles sah vor kurzem hier noch ganz anders aus. Für Kunsthistoriker Alfred Hagemann ein spannender Aspekt seiner Arbeit im Humboldt-Forum.
Was ich jetzt faszinierend finde, in den nur 2 Jahren, wie sich die Silhouette Berlins verändert hat. Wenn man also nach Südosten rausschaut, die neuen Hochhäuser an der Warschauer Straße, Ostbahnhof, da ist ja ein richtiges Skyline entstanden. Das gab es noch nicht, als wir hier das erste Mal oben waren. Und wir sehen jetzt nach Osten, links und rechts vom Fernsehturm, ganz viele Kräne stehen, weil da ja auch mehrere große Hochhäuser im Bau sind. Und diese Aussicht wird sich eben in den nächsten Jahren auch radikal verändern. Also das Hochhaus vom Park Inn wird Gesellschaft bekommen. Die sind alle etwa ähnlich hoch und werden den Fernsehturm umstellen. Also da bin ich sehr gespannt, wie sich da die Ansicht auch verändern wird.
Der Blick von der Dachterrasse des Humboldt-Forums ist natürlich ein ganz anderer als beispielsweise vom benachbarten, viel, viel höheren Fernsehturm. Was manche Besucher, die 5 Euro Eintritt gezahlt haben, dann doch etwas enttäuscht.
Wir haben etwas anderes erwartet. Also es ist ein bisschen zu viel Gebäude.
Die ganzen Baukräne, ja. Jetzt hier oben bin ich jetzt nicht so beeindruckt, wenn ich ehrlich bin.
Gebaut wird immer. Und deswegen lohnt es sich da auch immer wieder zu gucken. Ne?
Vor 2 Jahren war er gratis. Und jetzt 5 Euro finde ich ein bisschen extrem.
Hier oben bin ich das erste Mal und finde vor allen Dingen den Rundumblick toll.
Einfach nochmal zu sehen, wie sind die Entfernungen eigentlich. Zum Beispiel die große Nähe, sozusagen Dom, Alexanderplatz, Rotes Rathaus. Das ist das, worauf wir jetzt hier gerade gucken. Einfach nochmal an dieser Schnittstelle auch zu sein zwischen dem West- und Ostteil der Stadt. Da wachsen einfach Stadtgeschichten zusammen und das ist sehr schön zu sehen.
Zurzeit ist die Dachterrasse täglich außer dienstags geöffnet, immer ab 10.30 Uhr.
Das war unser Reporter Markus Streim über die Aussicht vom Humboldt-Forum in Berlin. Eberswalde ist eine grüne Stadt mit viel Wasser. Doch im dicht besiedelten und stark bebauten Zentrum kann es bei Hitze genauso ungemütlich werden wie bei Starkregen. Die Stadt will sich nun besser an den Klimawandel anpassen. Und wie das passieren soll, dazu rbb24-Reporter Fred Pelaski.
Das Eberswalder Gründerzeitviertel westlich des Parks am Weidendamm ist zwar hübsch anzusehen, es darf nur nicht allzu stark regnen. Doch das geschah in den letzten Jahren deutlich öfter als zuvor.
Dann haben wir das Problem, dass bei extrem starkem Regen schon mal das Wasser bis an die Gebäudewand rantreten kann. und manche Häuser auch Wasser im Keller reinkriegen.
Sagt Bernhard Bössenroth aus der Ruhlaer Straße.
Schön ist es nicht, besonders wenn die Autos dann denken, sie müssen Gas geben und dann gibt es eine richtig große Bugwelle und das Wasser fließt dann überall hin, wo es nicht hin soll. Nicht?
Das soll sich jetzt ändern. Eberswalde wird in ein neues Regenkanalsystem investieren. Doch das heißt nicht, dass das Wasser einfach nur schnell abtransportiert werden soll.
Wir haben zu wenig Wasser, Dürre im Sommer, Klimaerhitzung und wir haben zu viel Wasser bei den großen Starkregenereignissen. Und was wir hier tun wollen, ist ja diese beiden Aspekte in einem Projekt zusammenzubringen.
Anne Fellner, erste Beigeordnete der Stadt Eberswalde.
Umgekehrt ist natürlich Wasser auch ein total wichtiger Bestandteil für den Klimawandel und deswegen dann der zweite Teil, dass wir es hier sammeln wollen, dann aber im Park am Weidendamm auch zunächst einmal halten wollen.
Der Park nahe des Stadtzentrums wird künftig die zentrale Rolle spielen im Eberswalder Schwammstadtkonzept. Ein Teich soll aufgeweitet, mehr Versickerungs- und Verdunstungsfläche geschaffen werden. Die Eberswalder können sich auf einen Wasserspielplatz und auf Wassertretstellen für Kneippanwendungen freuen. 2,7 Millionen Euro will die Stadt dafür ausgeben. Der größte Teil kommt aus Bundesmitteln. Am Dienstag hat die Bundesbauministerin einen Förderbescheid über 2,3 Millionen Euro übergeben. 2027 soll alles fertig sein.
Das war rbb24-Reporter Fritz Pilarski über die Schwammstadt Eberswalde. Und das war der Tag in Berlin und Brandenburg, zu finden in der ARD-Audiothek oder in unserer App.
Das war der Tag in Berlin und Brandenburg mit dem Neuesten aus Ihrer Region. Übrigens, für noch mehr News und Hintergründe hören Sie doch mal rein in unseren Podcast News Junkies. Ein Tag, ein großes Thema. Montag bis Freitag, auch in der ARD-Audiothek.